Inforadio Abseits.
Hertha BSC ist nicht der erfolgreichste Fußballverein in Deutschland, aber sicher einer der unterhaltsamsten. So chaotisch wie die Stadt Berlin ist auch einer ihrer traditionsreichsten Clubs.
So Jungs, hier ist die Kohle.
Ein Skandal war offenkundig geworden.
Glaubt doch nicht, dass das nicht rauskommt.
Hertha BSC hat den Titel des deutschen Fußballmeisters gewonnen.
Nun bitte, meine Herren, die Karten auf den Tisch.
Und holen Sie erstmal etwas mehr Geld.
Wir haben ja noch gehofft, aber Hertha war raus denn.
Titel, Träume, Tränen. Bei Hertha liegt alles nah beieinander. Wir sind Simon Wenzel
und Jakob Rüger.
Und zusammen blicken wir in 3 Folgen auf die entscheidenden Momente in der Geschichte der alten Dame. Das hier ist Folge 1.
Es gibt sie, die Zeiten, in denen Hertha BSC den deutschen Fußball wirklich dominiert. Das ist allerdings schon fast ein Jahrhundert her, so ehrlich muss man sein.
Ja, in der Weimarer Republik. Und Fußball wird damals sogar schon im Radio übertragen. In Berlin sind die Stadtmeisterschaften zwischen Hertha und Tennis Borussia ein Highlight für den lokalen Rundfunk.
Cool! Der Ball sah unhaltbar aus, ist aber von der Querlatte gehalten worden. Aber die Hertha-Stürmer waren zur Stelle, haben schnell nachgesetzt. Das Spiel steht unentschieden jetzt 1:1.
In den 20er Jahren gelingt es Hertha 4-mal in Folge ins Finale, um die deutsche Meisterschaft einzuziehen.
Ausgetragen wird die Meisterschaft übrigens im Playoff-System mit 16 Teams. Hertha darf als Meister von Berlin und Brandenburg daran teilnehmen.
Ja, gejubelt haben im Endspiel aber immer die anderen. Bis 1930. Hanne Sobeck, der Star des damaligen Teams, schildert Jahre später, was ihm dieser Titel bedeutet.
4 Jahre hintereinander standen wir im Endspiel um die deutsche Meisterschaft und 4-mal gingen wir als Verlierer vom Platz. Und 1930 war es soweit. Gegen Holstein Kiel in Düsseldorf gelang es uns, mit 5:4 das erste Mal deutscher Meister zu werden.
Etwas Tolles ist inzwischen geschehen. Es ist ein Tor geschossen worden für Hertha.
Hertha schreibt also Geschichte und die Zeitung Fußballwoche, die ist hin und weg.
Berlin beherbergt Deutschlands Fußballmeister. Ein unbeschreiblich köstliches Gefühl der Freude und des Stolzes bewegt uns. Hertha BSC ist Meister. Hurra! In einem ungemein bewegten, von Minute zu Minute an Spannung gewinnendem Kampfe, in einem Endspiel, das, was den dramatischen Moment anbelangt, soweit die Erinnerung reicht, keinesgleichen findet, hat Berlins Vertreter als die bessere Elf die Oberhand behalten.
Nur ein Jahr später, 1931, qualifizieren sich die Berliner erneut für das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. In Köln trifft die alte Dame auf 1860 München.
Die Mannschaften betreten das Spielfeld. Es erscheint Hertha BSC in schwarzen Hosen. Berlin hat soeben durch ein glänzendes Tor Sobecks ausgeglichen. Berliner Halblinke hat den Ball bekommen und schießt unmittelbar vor Schluss das siegbringende Tor für Hertha BSC. Hertha BSC hat zum 2. Mal den Titel des deutschen Fußballmeisters gewonnen.
Der Reporter so emotional wie beim Verlesen der Lottozahlen nach Herthas 2. Titel.
Das ist in Berlin aber ganz anders. Tausende Hertha-Fans empfangen die Mannschaft um Hanne Sobeck am Bahnhof Friedrichstraße und feiern eine große Party.
Aber es soll erst einmal die letzte sein. In den Folgejahren spielt Hertha bei den Endrunden um die deutsche Meisterschaft keine Rolle mehr.
Und dann wird sowieso alles anders.
Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 1945 wird jetzt zurückgeschossen.
1939 überfällt das nationalsozialistische Deutschland Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt.
Der Fußballbetrieb in Deutschland wird aufrechterhalten, aber viele Vereine wurden schon Jahre vorher mit der Machtergreifung der Nazis gleichgeschaltet.
So auch Hertha BSC. 1933 wird mit Hans Pfeiffer ein NSDAP-Parteimitglied zum Vereinspräsidenten ernannt. Was danach passiert, ist beispielhaft dokumentiert am Fall des jüdischen Mannschaftsarztes Hermann Horwitz, der aus dem Verein ausgeschlossen wird und im Vernichtungslager Auschwitz stirbt.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lösen die Alliierten erstmal alle Fußballvereine auf. Die verbliebenen Spieler werden auf Stadtbezirksmannschaften verteilt. Erst 1949 wird aus der SG Gesundbrunnen wieder Hertha BSC.
In den 60er Jahren startet der deutsche Fußball in eine neue Ära. Und Hertha ist dabei.
Morgen ist es soweit. Eine neue Epoche des deutschen Fußballs wird beginnen. Von Millionen erwartet. In Saarbrücken, Berlin, München, Karlsruhe, Frankfurt, Bremen, Münster und Gelsenkirchen schreien es die Plakate von den Litfaßsäulen. Die Bundesliga startet in ihre erste Saison.
16 Vereine dürfen sich im Sommer 1963 Gründungsmitglied der Bundesliga nennen. Das haben sie sich aber nicht nur auf dem Platz erarbeitet.
Wer dazugehört, darüber entscheidet der DFB mit einem ziemlich komplizierten System. Neben einer sportlichen 12-Jahres-Wertung zählen auch wirtschaftliche Kriterien, wie der Jahresumsatz und die Stadiongröße. Das alles ergibt einen Koeffizienten.
Ja, und pro Fußballverband gibt es im ersten Jahr feste Startplätze. Berlin hat einen und den bekommt Hertha.
Der andere damalige Topverein West-Berlins, Tasmania, ist davon übrigens gar nicht begeistert.
Für die erste bundesweite Liga braucht Hertha neue Stars. Drei Spieler dürfen kommen und Hertha bedient sich in Westdeutschland.
Hallo.
Hallo, Herr Klimaschewski. Hier ist nochmal Jakob Rüger vom RBB. Grüße Sie.
Jawohl.
Das ist Uwe Klimaschewski. Der ist damals 24 Jahre alt.
Heute, rund 60 Jahre später, erzählt er uns die Geschichte von seiner ersten Reise nach Berlin.
Meine Frau wollte nicht mitfliegen, die hat ein bisschen Flugangst gehabt. Da habe ich gesagt, ich fliege alleine, ich bin am Düsseldorfer Flughafen gegangen. Kommt da einer an und tippt mal auf die Schulter, sagt er, wo, da war das der Otto Rehagel. Da sagt er, wo willst du denn hin, Uwe? Da sage ich, wo ich hin will, sage ich, ich will nach Berlin. Da sagt er, du, da fahre ich auch, ich habe auch ein Angebot von denen. Ich fliege auch mit, sagt er. Ja, ich sage, ist ja gut, dann fliegen wir beide dahin. Und dann sind wir beide dann ab nach Berlin, Tempelhof gelandet. Und ja, dann waren wir beide bei Hertha BSC.
Neben Klimaschewski kommt also auch Otto Rehagel aus Essen und dazu noch Karl-Heinz Rühl vom 1. FC Köln. Mit ihnen startet Hertha in die Bundesliga.
60.000 Zuschauer kommen zu Herthas ersten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Sie sehen ein 1:1. Sportlich sind die Blau-Weißen kein Spitzenteam mehr in der Bundesrepublik. Nur knapp gelingt am Ende der Saison der Klassenerhalt.
Hertha hat's aber auch geografisch schwer zu dieser Zeit. West-Berlin liegt im geteilten Deutschland wie eine Insel, umgeben von der DDR. Weit und breit spielt kein anderer Bundesligaverein, also werden die Herthaner zu echten Jetsettern.
Wir sind ja meist geflogen, also auswärts sind wir geflogen. Wir hatten ein paar Spieler dabei, ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber die sind lieber mit dem Auto gefahren, wenn wir gegen Braunschweig oder was gespielt haben, dann sind die lieber mit dem Auto dahin gefahren oder nach Hannover und sind nicht mitgeflogen. Ja? Also das war auch alles noch nicht profihaft.
Es gibt sogar einige Berichte, in denen es heißt, Hertha hätte wegen der schlechten Lage West-Berlins höhere Gehälter zahlen müssen, um Profis in die isolierte Stadt zu locken. Das bestreitet Klimaschewski allerdings.
Was er nicht bestreiten kann, Hertha kämpft auch in der Saison 1964-65 gegen den Abstieg. Das ist aber nur Nebensache. Denn während Klimaschewski und Co. mitten im Saisonendspurt stecken, entwickelt sich ein viel größeres Problem für den Verein. Der DFB schickt seine Finanzprüfer nach Berlin.
Ja, und die stoßen auf Erstaunliches. Bei Hertha fehlen 192.000 Mark in den Büchern. Gelder, die zwar ausgegeben, aber nicht in den offiziellen Papieren notiert wurden.
Dazu muss man eines wissen. Der Start der Bundesliga bedeutet nicht nur eine sportliche Zäsur für den deutschen Fußball. Auch regeltechnisch ändert sich einiges. Die Spieler sind jetzt keine Vertragsamateure mehr, sondern Profis. Allerdings hat der DFB für deren Verträge ein strenges Statut erlassen. Maximal 1.200 Mark Gehalt dürfen die Spieler bekommen. Und bei Wechseln dürfen nur 10.000 Mark Handgeld gezahlt werden.
Ja, eigentlich undenkbar in der heutigen Zeit. Und auch damals bestehen die Regeln nur auf dem Papier.
Hertha hat mehr bezahlt, aber Hertha hat das nicht alleine gemacht. Da waren noch andere Vereine, die haben das auch gemacht. Wir haben alle mehr bekommen. Früher gab es ja immer noch so eine gewisse Regel, wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, was gibt es denn an Handgeld? Ja, so. Und naja, unter 10.000 Mark Handgeld hat keiner unterschrieben.
Also kann man zusammenfassen, die Maximalgrenze war das Minimum.
Ja, der DFB ermittelt aber 1965 nur gegen Hertha. Und wie? Hertha wird aus der Bundesliga ausgeschlossen, wegen Täuschung bei der Lizenzbewerbung. Die Meinungen über das Urteil gehen auseinander, auch auf dem Berliner Kudamm.
Alle Vereine haben mehr oder minder Dreck am Stecken. Jetzt haben sich Hertha rausgepolt.
Man sollte vielleicht beim Größten anfangen und nicht beim Kleinsten. Da täten die Herren besser dran.
Das Urteil gegen Hertha ist entschieden zu hart ausgefallen. Wissen Sie, gesündigt haben sie unbändig. Das ist eine Schweinerei, was sie gemacht haben.
Tja, und was machen jetzt die Verantwortlichen von Hertha BSC? Sie packen aus und wollen die ganze Liga mit in den Abgrund reißen.
Am 23. Juni 1965 läuft in der ARD die Sondersendung Bundesliga Wahn und Wirklichkeit. Moderiert von Heinz Deutschendorf verlesen die Vorstandsmitglieder Wolfgang Holst und Günter Herzog Bundesligaspieler und deren Handgelder beim Vereinswechsel.
Nun bitte, meine Herren Holst und Herzog, die Karten auf den Tisch.
Hertha BSC hat an Wolfgang Farian für einen Zweijahresvertrag 80.000 DM bezahlt.
Der Spieler Steinmann hat Herrn Ruhemann angesprochen und gebeten, für 35.000 D-Mark Handgeld an einen Bundesliga-Verein vermittelt zu werden. Der Spieler Siemensmeier, 35.000 Mark Handgeld.
Der Spieler Bast, ein Handgeld von 30.000 DM.
Der Nationalspieler Schulz, 80.000 D-Mark.
Der Spieler Straschitz, 25.000 DM Handgeld.
Der Spieler Bayer.
Der Spieler Rupp.
Der Nationalspieler Patzke.
Der Spieler Novak.
Kraftcheck.
Wüthrich. Libuda.
Im Original geht das ungelogen handgestoppte 14 Minuten. Holst und Herzog präsentieren die Liste der Schande genüsslich mit Details und Zeugen. Obwohl die halbe Liga mit drin hängt und Hertha in Berufung vor dem Sportgericht geht, bleibt es bei der Strafe. Zwangsabstieg im Sommer 1965.
Wir haben ja noch bis zum letzten Moment gehofft, aber wie gesagt, Hertha war raus dann.
Wir sind so, wie wir sind. Drum lebt man uns, drum hasst man uns. Wir sind so, wie wir sind. Das Berliner Sorgenkind.
Pünktlich zum nächsten Skandal ist Hertha aber zurück in der Bundesliga.
Laut Wetterbericht vom 5. Juni 1971 ist es wolkig am letzten Spieltag der Saison im Berliner Olympiastadion. Hertha ist Tabellendritter. Zu Gast ist die abstiegsgefährdete Arminia aus Bielefeld.
Hertha spielt erschreckend schlecht. Nur einer haut sich voll rein, Kapitän Uwe Witt.
Es haben mich während der ersten Halbzeit schon zwei Spieler von Bielefeld angesprochen. Sag mal, Uwe, was ist denn mit dir los? Bist du nicht informiert?
Bielefeld gewinnt tatsächlich mit 1:0 und die Berliner Fans skandieren vereinzelt Schieba, Schieba.
Zu Recht, die Bielefelder haben den Hertha-Spielern im Vorfeld nämlich für eine Niederlage stolze 250.000 D-Mark angeboten und sie zahlen bar. Übergabe in den dunklen Straßen Berlins.
Anschließend treffen sich die Hertha-Profis in einem Hinterzimmer des Restaurants Waldhaus an der Heerstraße. Spätestens da weiß auch Uwe Witt Bescheid.
Und da kam dann ein Spieler mit einem Koffer, knallte den auf den Tisch. So Jungs, hier ist die Kohle. Ich denke, hallo?
15.000 D-Mark kassiert jeder Spieler. Übrigens dann doch auch Uwe Witt. Der 32-Jährige ist ohnehin kurz vor dem Karriereende, aber er warnt die jüngeren Mitspieler.
Jungs, ihr werdet in Deutschland nicht mehr spielen können. Der DFB wird das aufgreifen. Glaubt doch nicht, dass das nicht rauskommt.
Am nächsten Tag platzt die Bombe. Horst Gregorio Canellas, eine schillernde Figur der Bundesliga und Präsident der Kickers Offenbach, hat in den Garten seiner Villa geladen. Zu seinem 50. Geburtstag ist allerlei Prominenz gekommen. Bundestrainer Helmut Schön, Präsidentenkollegen und zahlreiche Journalisten.
Ja, und Canellas, der ist mit den Offenbacher Kickers ja gerade abgestiegen, hinter Bielefeld. Bei Kaffee und Geburtstagstorte drückt er jetzt auf die Play-Taste eines Tonbandgeräts und löst damit den Bundesliga-Skandal aus.
Da war schon einer da mit 100 Mille.
Mit 100 Mille war schon einer da.
Das andere kommt noch. Der läuft eben eine Bude ein. Ich bin ja, bei mir der Telefon ist schon den ganzen Tag, ich gehe ja nie ran.
Gehen Sie gar nicht ran.
Legendäre Aufnahmen. Zu hören sind Canellas und der Hertha-Profi Bernd Patzke. Es geht um das letzte Spiel der Hertha gegen Bielefeld.
Wie absurd das da alles abläuft, das wird in Hertha BSC das Hörbuch anschaulich erzählt.
Zuerst hatte der raffinierte Canellas den Hertha-Spielern 140.000 Mark geboten, wenn sie Bielefeld schlagen. Warum nicht, hieß es bei den Hertha-Profis. Gewinnen und noch Geld dafür kassieren sei ja nichts Ehrenrühriges. Aber es kam noch anders. Ein Mittelsmann von Arminia Bielefeld bot 250.000 Mark, wenn Hertha gegen Bielefeld verliert. Tatsächlich saß während des Spiels am 5. Juni 1971 der Vizepräsident der Offenbacher Kickers im Olympiastadion im Block B mit einem Koffer voller Geld, den 140.000 Mark.
Tja. Den hat er dann wohl wieder mit nach Hause genommen.
Das Spiel in Berlin ist nicht das einzige, das verschoben wird. Insgesamt 8 Partien werden in der Saison 70-71 manipuliert, um den Abstiegskampf zu beeinflussen. Beteiligt sind Bielefeld, Offenbach, Schalke, Köln und eben Hertha. Der DFB ermittelt und spricht Geld- und Spielstrafen aus. Insgesamt gegen 53 Spieler und 8 Funktionäre, darunter die halbe Berliner Mannschaft.
Dieser Skandal beschädigt das Image der ganzen Bundesliga. Die Zuschauer bleiben weg.
Zu der Zeit noch eine der Haupteinnahmequellen für einen Bundesligaverein.
Und für die chronisch klamme Hertha sind auch die Geldstrafen schwerwiegend.
Nach diesem GAU war nicht abzusehen, dass Hertha auf ein sehr erfolgreiches Jahrzehnt zusteuert. Aber genau so kommt es.
Mehr dazu in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
RBB 24 Inforadio Podcast.